Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um die unglaubliche Geschichte von Apollo 13. Viel Spaß! Heute vor 50 Jahren kam es zu einem der größten Zwischenfälle in der Geschichte der bemannten Raumfahrt. Am 13.04.1970 explodierte an Bord von Apollo 13 ein Sauerstofftank. Diese Fehlfunktion war so gravierend, dass sie beinahe zum Verlust der Crew geführt hätte. Wenn dich das Thema heute interessiert, dann lass dem Video gerne ein Like da und wenn du alle weiteren Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es jeden Montag um 20.15 Uhr eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ja, wie Apollo 13 von Cape Canaveral in Florida in den Weltraum gekommen ist und wie die massive Saturn V funktioniert hat, die größte Rakete aller Zeiten, das kannst du in Episode 3 erfahren. Und wenn du wissen magst, wie Apollo normalerweise zum Mond geflogen ist, wenn dann alles funktioniert hat, dann schau am besten mal in Episode 4 rein. Verlinke ich dir auch hier. Apollo 13 sollte die dritte erfolgreiche Landung der Amerikaner auf dem Mond werden. Ursprünglich. Das Interesse der Öffentlichkeit für die Mission war nicht besonders groß. Man war ja bereits schon zweimal auf dem Mond gelandet und irgendwie hatte die Öffentlichkeit das Gefühl, dass eine Mondlandung ja jetzt Routine geworden ist. So wurden auch die Live-Fernsehbilder, die während der Mission, bevor es zu dem Zwischenfall kam, nicht im Fernsehen übertragen. Die Fehlfunktion, die beinahe die Apollo 13 Astronauten getötet hätte, ereignete sich 55 Stunden nach dem Start. Das Command and Service Module und das Lunar Module hatten sich schon von der Oberstufe der Saturn V getrennt. Und jetzt war man im Prinzip auf dem Weg wirklich zum Mond. Man hatte schon die Korrekturen der Flugbahn so durchgeführt, dass man dann in eine Mondumlaufbahn hätte einschwenken können. Das heißt auch, man wäre nicht mit einer freien Rückkehrholbahn zur Erde zurückgeflogen, sondern hätte die Erde jetzt rund 60.000 Kilometer verfehlt. Und bevor die Crew jetzt eigentlich nach ihrem Flugplan hätte schlafen sollen, beauftragte Houston nochmal schnell Command Module Pilot Jack Swigert, den Sauerstofftank 2 zu aktivieren. Dieses Aktivieren sollte der Auftakt der beinahe Katastrophe werden. Aber was hat es mit dem Sauerstofftank auf sich? Der Tank, um den es geht, war keiner der Tanks, die für den Antrieb des Raumschiffes benötigt wurden, sondern gehörte zum Lebenserhaltungssystem sowie zur Energieversorgung des Command and Service Modules. Zwar hatte die Kommandokapsel auch Batterien und eine Reserve an Sauerstoff, aber diese verhältnismäßig kleinen Mengen waren nur für den Wiedereintritt da oder für die kurze Zeit zum Überbrücken. Der Sauerstoff, den die Astronauten zum Atmen brauchten, kam aus den Sauerstofftanks 1 und 2 aus dem Service Module. Aber auch die elektrische Energie wurde mit Hilfe von Brennstoffzellen aus dem Sauerstoff und dem mitgeführten Wasserstoff generiert. Die Sauerstofftanks 1 und 2 sowie die beiden Wasserstofftanks befanden sich in einer Sektion im Service Module zwischen den Antriebstanks, die für das Haupttriebwerk benötigt wurden. Damit wir nachvollziehen können, was zu der Explosion geführt hat, erstmal eine kurze Erklärung, wie die Sauerstofftanks aufgebaut waren. Die beiden Sauerstofftanks waren wegen der Aggressivität von reinem Sauerstoff aus dem sehr beständigen Material Inconel gefertigt. Normalerweise wird in Raketen Sauerstoff so sehr abgekühlt, dass er auch unter atmosphärischem Druck von 1 bar flüssig wird. Das ist gewichtssparend, da so keine dicken, stabilen Tanks benötigt werden. Das Problem ist dabei nur, dass in der Schwerelosigkeit Flüssigkeiten in großen Blasen durch die Gegend schweben. So ist dann ein gleichmäßiges Ausströmen schwierig. Bei Raketenantrieben löst man das Problem, indem man mit kleinen Raketen Schub erzeugt, worauf sich durch die Beschleunigung der Treibstoff am Boden des Tanks sammelt. Das ist für ein System, was gleichmäßig zur Stromerzeugung genutzt wird über einen längeren Zeitraum, nicht sonderlich praktisch. Gelöst wurde das Problem, indem der Sauerstoff in einem superkritischen Zustand gehalten wurde. Das ist jetzt komplexe Thermodynamik, aber vereinfacht heißt das, dass sich der Sauerstoff in einem Zustand zwischen gasförmig und flüssig befindet. Wenn ich jetzt Sauerstoff konsumiere, kann ich einen kontinuierlichen Massenstrom entnehmen. Die Vorteile sind, dass mein Medium so dicht ist wie eine Flüssigkeit, aber gleichmäßig ausströmt wie ein Gas. Wenn ich jetzt aber Sauerstoff aus dem Tank konsumiere, geht der Druck in dem Tank runter. Und das führt jetzt dazu, dass ich den Sauerstoff nicht in diesem superkritischen Zustand halten kann. Ja, und wenn ich den Sauerstoff nicht superkritisch halten kann, dann gehen natürlich die Vorteile dieses Zustands verloren. Um den Druck aufrechtzuerhalten in den Tanks, wurden die Tanks dann geheizt. Geheizt ist jetzt relativ, die Temperaturen waren immer noch sehr niedrig, also kryogen und weit deutlich unter minus 100 Grad. Durch das Erhitzen sollte die Temperatur nur minimal angehoben werden, gerade so hoch, dass der Druckverlust durch die Entnahme ausgeglichen wird. Normalerweise, wenn du einen Tauchsieder in Wasser zum Beispiel stellst, dann sorgt die Konvektion, also warmes Wasser steigt auf und kühles sinkt ab, für ein gleichmäßiges Durchmischen deiner Flüssigkeit. Dieses Prinzip funktioniert aber nur unter Schwerkraft, wo die Dichteunterschiede in einem Schwerefeld zu einer Strömung führen. Also die leichten Anteile gehen nach oben und die schweren sinken ab. Auch in der Schwerelosigkeit führt eine Erwärmung an der einen Stelle im Tank über die Zeit auch zur vollständigen Erwärmung des Mediums. Allein weil die Atome ihre Wärmeenergie auch an ihre benachbarten Atome weitergeben und so weiter und so fort, bis im Prinzip dann alle Atome oder Moleküle in dem Tank die gleiche Temperatur haben. Aber jetzt hatten die Ingenieure der NASA vorab die Befürchtung, es könnte zu einem Wärmestau kommen und so einer ungleichmäßigen Temperaturverteilung im Tank. Und das wollte man vermeiden, indem man zwei Rührer in die Tanks eingebaut hat, die, ja, während man den Tank aufheizt, dann im Prinzip auch für eine Durchmischung sorgen sollten. Die Kabel dieser Rührer und der Tankheizung, die waren mit Teflon isoliert. Teflon, genau das ist das Zeug, mit dem deine Pfanne beschichtet ist. Warum Pfannen? Naja, Teflon-Moleküle sind mit sich so im Reinen, dass die Oberflächenspannung von Teflon sehr gering ist. So gering, dass andere Moleküle sich nicht am Teflon festhalten können und dann brennt im Prinzip dann nichts an deiner Pfanne an. In den Tanks wurde das Teflon jetzt nicht genutzt, weil nichts daran kleben bleiben sollte, sondern da es unter normalen Umständen auch bei sehr hochreaktiven Stoffen, wie zum Beispiel reinem Sauerstoff, nicht reagieren möchte. Das Problem war nun, dass es durch eine Verkettung von blöden Umständen unbemerkt zu einer Beschädigung der Teflon-Isolierung der Kabel gekommen war. Kannst du auch die gesamte Untersuchung von Apollo 13 in einem öffentlichen Bericht nachlesen. Das verlinke ich unten in der Beschreibung. Als Jack Swigert nun die Tanks aktivierte, kam es zu einem Kurzschluss. Dieser Kurzschluss, der sorgte dafür, dass lokal so viel Energie frei geworden ist, dass das Teflon, was eigentlich ja nicht reagieren soll, mit dem reinen Sauerstoff dann doch reagierte und ein Kabelbrand entstand. Dieser Brand, der ja trotz der 50 Bar reinen Sauerstoffs in dem Tank, weil das Teflon eben nicht so gut reagiert, nicht besonders schnell brannte, erhöhte aber den Druck in dem Tank, Temperatur und Druck. Und ja, dann entstand ein Leck und der Sauerstoff schoss in den umgebenden Raum, in dem Service Module, wo der Sauerstoff vermutlich dann zu einem Brand führte, der explosionsartig die Seitenverkleidung des Service Module weggesprengt haben muss. Jetzt brach natürlich an Bord und in Houston die Panik aus.
Okay, Houston, we've had a problem here.
Five guns.
Go guns.
We've had a hardware restart. I don't know what it was.
Okay. Houston, we've had a problem. We've had a main B bus undervolt.
You see an AC bus undervolt there, guidance? Or ECOM?
Negative flight.
Believe the crew reported it.
We got a main B undervolt.
We may have had an instrumentation problem, flight.
Roger.
And we had a pretty large bang associated with the caution and warning there.
Kurz nach dieser verheerenden Explosion kam es übrigens zu einem geplanten Crash. Die dritte Stufe der Saturn V, der S4B-Booster, der Apollo 13 in Richtung Mond geschossen hatte, der war kurz nach der Trennung so umgelenkt worden, dass er mit der Energie von 10 Tonnen TNT auf dem Mond aufschlug. Hintergrund war, dass man durch ein Seismometer, das vorher von Apollo 12 aufgestellt worden war, die Schockwellenausbreitung messen konnte. So konnte die geologische Zusammensetzung des Mondes unter der Oberfläche untersucht werden. Etwa 30 Sekunden nach dem Einschlag des jetzt noch etwa 14 Tonnen schweren S4B-Boosters mit einer Geschwindigkeit von 9000 km/h registrierte das Seismometer von Apollo 12 den Einschlag. Das Beben dauerte dann mehr als 3 Stunden oder konnte mehr als 3 Stunden lang nachgewiesen werden. Aber zurück zu unserem nicht geplanten Event. Es war relativ schnell klar, dass das Service-Modul nicht mehr zu gebrauchen war, beziehungsweise man die Schwere des Schadens nur begrenzt einschätzen konnte. Man registrierte nach der offensichtlichen Explosion, die die Crew auch beschrieben hatte, einen Spannungsabfall an den Brennstoffzellen und den Druckverlust der Sauerstofftanks. Um diese Lecks zu schließen, kam man dann auf die Idee, dass man die Brennstoffzellen deaktivierte. Mit dem Schließen der Brennstoffzellen, oder beziehungsweise zwei der Brennstoffzellen, war aber mit Sicherheit klar, dass es mit der Mondlandung jetzt nichts mehr werden würde. Aber viel schlimmer als die geplatzten Mondlandepläne war jetzt das Ausbluten des Service-Moduls. Es war absehbar, dass sollte weitere Energie verbraucht werden, dann nicht mehr genug Energie für die Rückkehr zur Erde bleiben würde. Da die Kommandokapsel die einzige Möglichkeit für den Wiedereintritt war und damit für das Überleben der Crew, beschloss man, das Command-Modul oder die Kommandokapsel zu deaktivieren, um so viel Energie, Sauerstoff und Wasser wie möglich für den Wiedereintritt zu sparen. Das Lunar-Modul sollte jetzt als Rettungsboot benutzt werden. Da der Kurs durch eine Mittkurskorrektur aber bereits für eine jetzt ja nicht mehr stattfindende Mondlandung angepasst worden war, befand man sich nicht mehr auf einer freien Rückkehrbahn, die man hätte nutzen können, um einfach wieder zur Erde zurückzukommen. Das heißt, man musste die Flugbahn jetzt anpassen. Aber aus Angst, dass das Triebwerk durch die Explosion beschädigt worden ist, entschied man sich, das Triebwerk nicht zu verwenden. Und stattdessen beschloss man, mit Hilfe des Lunar Module Triebwerks die Flugbahn so zu korrigieren, dass man um den Mond herum und dann zurück zur Erde fliegen würde. Dadurch hält übrigens die Crew von Apollo 13 den Rekord für Menschen, die am weitesten von der Erde entfernt waren. Da der Navigationscomputer deaktiviert worden war, um Strom zu sparen, mussten Teile dieser Kurskorrekturen mit optischer Peilung auf die Erde geflogen werden. Jetzt war man zwar auf einem Kurs zurück zur Erde, der durch weitere Korrekturen dann auch so angepasst werden konnte, dass man wusste, dass dann die Landung im Pazifik erfolgen würde. Die Bergungskräfte, die waren im Pazifik stationiert. Es wäre also komplizierter gewesen, wenn man woanders gelandet wäre. Weiter hatte man das Problem, die Crew am Leben zu halten. Denn die Lebenserhaltungssysteme des Lunar Modules, die waren für zwei Menschen für maximal 45 Stunden ausgelegt. Das sollte ja eigentlich nur für die Mondlandung genutzt werden. Das Lunar Module nutzte aber genau wie das Service Module Brennstoffzellen, um aus Wasserstoff und Sauerstoff Strom zu erzeugen. Um genug Sauerstoff für drei Astronauten zu haben, musste jetzt massiv Strom gespart werden. So wurden jetzt alle Verbraucher, die man nicht benötigte, ausgeschaltet. Großverbraucher waren jetzt zum Beispiel der Navigationscomputer und die Kabinenheizung. Das führte natürlich jetzt dazu, dass die Temperatur in der Kabine auf knapp über 0 Grad abfiel. Jetzt war zwar das Problem des Sauerstoffmangels gelöst, aber immer noch drohte der Crew der sichere Tod. Menschen verwenden Sauerstoff, um die chemische Energie in Glukose für den Stoffwechsel nutzbar zu machen. Bei dieser Verbrennung entsteht aus Glukose und Sauerstoff Wasser und CO2. Ja, genau dieses Wasser kondensierte jetzt an allen Oberflächen im Raumschiff, besonders bei den niedrigen Temperaturen. Viel schlimmer aber als das Kondenswasser war das CO2, das jetzt in hoher Konzentration sich im Raumschiff ansammelte. Und CO2 ist in hohen Konzentrationen für Menschen giftig. Wir haben bei uns im Büro eine Anzeige für CO2, da bei niedrigen CO2-Konzentrationen das Denken leichter fällt. Und ich sag mal, das typische Gefühl für verbrauchte Luft, das ist hauptsächlich auf einen erhöhten CO2-Gehalt in der Raumluft zurückzuführen. Das ist jetzt aber nicht kritisch, sondern das ist mehr so eine Komfortsache. Abseits des Wohlfühlfaktors im Büro kann aber CO2 in der Luft wirklich einen Menschen umbringen. Ich komme aus einer Weingegend und da lernt man schon als Kind, dass in schlecht gelüfteten Weinkellern Menschen sterben können. Schon ab 8% in der Atemluft führt CO2 in 30 bis 60 Minuten zum Tod. Das Problem mit dem CO2 war bekannt und wie in U-Booten oder in Berufstaucherausrüstungen wird das CO2 mit Lithiumhydroxid gewaschen. Dabei reagiert das Lithiumhydroxid mit dem CO2 in der Luft zu Lithiumcarbonat und Wasser. Problem war nur, dass es zu wenig Lithiumhydroxidfilter im Lunar Module gab, um das von drei Astronauten in der Zeit ausgeatmete CO2 zu absorbieren. Im Command Module gab es auch Lithiumhydroxidfilter. Dumm nur, dass die Aufnahme der Filter nicht kompatibel waren. Die Anschlüsse im Command Module, die waren alle quadratisch, im Lunar Module waren sie alle rund. Ein Team im Mission Control Center in Houston entwickelte jetzt aus an Bord vorhandenen Dingen, wie zum Beispiel Schläuchen, Klebeband, Handbüchern und Socken, einen Adapter, der an die Raumanzugsversorgung angeschlossen werden konnte. Es wurde eine Bauanleitung geschrieben, die dann über Funk an die Crew übermittelt werden konnte. Das Heimwerkerprojekt der drei Astronauten kann man auf vielen Bildern der Apollo 13 Mission erkennen. Da das Lunar Module als Rettungsboot bis kurz vor Wiedereintritt benötigt wurde, fand die Absprengung nicht im Mond Orbit statt, sondern erst kurz vor Wiedereintritt. Das führte jetzt aber dazu, dass das Lunar Module, bei Apollo 13 hieß das Aquarius, in der Erdatmosphäre verglühte. Eigentlich kein großes Ding. Es gab nur ein Problem. Die Experimente, die auf dem Mond aufgestellt werden sollten, brauchten eine Stromversorgung. Und da die Experimente über einen längeren Zeitraum funktionieren sollten, entschied sich NASA für eine Thermonukleidbatterie. Vereinfacht gesprochen ist das Plutonium in einem Behälter. Und dieser Behälter, der wird durch radioaktiven Zerfall des Plutoniums warm. Und diese Wärme, die konnte mit einem Thermoelement jetzt zur Stromproduktion genutzt werden. Eigentlich wäre das Ding auf dem Mond abgestellt worden. Da ja aber nicht auf dem Mond gelandet wurde, gab es die Befürchtung, dass dieses hochgefährliche Plutonium in den Kontakt mit Menschen kommen könnte. Und so wurden nach dem Verglühen des Lunar Modules über den Fiji-Inseln, wo das Lunar Module in der Atmosphäre verglüht ist, Luft- und Wassermessungen durchgeführt. Dabei konnte jetzt kein Plutonium festgestellt werden. Das lässt darauf schließen, dass der Behälter den Wiedereintritt wohl überstanden hat. Also wenn ihr bei eurem nächsten Fiji-Urlaub einen Metallbehälter findet, besser nicht aufmachen. Die Landung von Apollo 13, die verlief bis auf einen sehr langen Funk-Blackout aufgrund des ungewöhnlichen Wiedereintrittswinkels dann normal. Entgegen des vor dem Zwischenfall abgeflachten Interesse der Weltöffentlichkeit gab es während des Fluges und nach der Rückkehr von Apollo 13 eine weltweite Anteilnahme. Die New York Times schrieb, dass das Nichtlanden von Apollo 13 die Menschheit näher zusammenbrachte, als eine erfolgreiche Landung es vermocht hätten. Nach einer ausführlichen Untersuchung wurden die Ursachen der beinahe Katastrophe analysiert und es kam zu einer Vielzahl von Verbesserungen an den Apollo-Missionen, die dann folgten. Unter anderem wurde ein dritter Sauerstofftank auf der gegenüberliegenden Seite im Service-Modul vorgesehen. Einen kleinen Witz erlaubte sich der Hersteller des Lunar Modules, der nämlich dem Hersteller des Service Modules eine Abschlepprechnung schickte, weil ja das Lunar Module das Service Module praktisch wieder zur Erde gebracht hat. Ich hoffe, dir hat meine Apollo 13 Special Folge gefallen. Wenn ja, lass der Folge gerne ein Like da und wenn du alle weiteren Folgen von Senkrechtstarter nicht verpassen magst, abonnier gerne meinen Channel, denn hier gibt es jeden Montag zur Primetime um 20.15 Uhr eine neue Folge von Senkrechtstarter. Bis nächste Woche, immer schön senkrecht bleiben, dein Mo.